Teil 3 der Big Show 736. Was erwartet euch jetzt hier? Es geht los mit Tobias Drews zum Kampfsport. Danach Eddie Mielke und Stefan de Vos-Heinrich zum Motorsport. Und die Formel 1 mit Stefan Edel und Stefan de Vos-Heinrich folgt gleich danach. Und los geht's. Es ist die Big Show 736 und das ist Fight Week in Munich. Und da freue ich mich, dass Tobias Drews mal wieder ein paar Minuten Zeit hat, der wie immer instrumental sein wird für das, was sich am Samstagabend im SAP-Garden abspielen wird. Grüß dich, Tobias.
Hallo, servus.
Es ist so, bevor wir dazu kommen, ich sitze hier, du siehst mich, Tobias, ich sitze hier vor diesem Bild.
Ja.
Muhammad Ali steht über Sonny Liston und meine Nichte ist gerade zu Gast bei mir. Und sie sieht dieses Bild und sagt, was hat es damit auf sich? Und ich sage, das ist eines, wenn nicht das ikonischste Bild der Sportgeschichte. Woraufhin meine Nichte mich nicht so unrecht fragt, warum? Warum eigentlich? Und ich habe irgendwas erzählt von wegen, naja gut, the greatest of all time und vielleicht der Kamerawinkel. Warum, Tobias, würdest du mir hier A zustimmen und B, wenn ja, warum?
Also grundsätzlich gibt es natürlich eine Menge Boxbilder, die genau diesen Tatbestand erfüllen, ja, ikonische Sportbilder zu sein. Aber in dem Falle natürlich, also Muhammad Ali wird Weltmeister gegen Sonny Liston und dann gibt es den Rückkampf und der schlägt ihn in der ersten Runde K.O. Und es war diese Situation natürlich, wo er dann auch noch seinen Namen änderte und überhaupt nicht ganz klar war, ne, Cassius Clay, Muhammad Ali, die gesamte sportliche Revolution sozusagen, auch in dieser Politik. Dimension und dann den großen Favoriten Sonny Liston K.O. zu schlagen, hier sozusagen, da ja auch nochmal deutlich gemacht, man sieht ja auch, er redet mit ihm am Boden. In diesem schnellen K.O. gab es ja auch noch die Situation, dass keiner so genau diesen Schlag gesehen hat. Also war das jetzt der Phantom-Punch? Ja, nein. Ali hat gesagt, ja, meine Schläge sind so schnell, ne? Wenn man blinzelt, kann man sie verpassen. Und dann haben halt alle in dem Augenblick wahrscheinlich gerade geblinzelt, als dieser Treffer einschlug. Und all diese Geschichten, die ja damals noch nicht auf TikTok, ich glaube, das hat er damals gerade irgendwie kurz, war kurzzeitig down oder irgendwas muss da gewesen sein mit diesem Social Media Kram, den es ja damals noch nicht gab. Die Geschichten haben sich natürlich nochmal ganz anders verbreitet. Demzufolge, glaube ich, auch mehr im Hinterkopf festgebrannt bei Menschen, die eben später erst auf diese Social Media Geschichten aufgesprungen sind und deswegen auch eine ganz andere Erzählkraft als viele Storys heute. Und unabhängig davon, da komme ich ganz kurz zum Handwerk, findest du interessant, dass so Bilder aus der Zeit, klar, 60er Jahre, aber auch aus den 20er Jahren, Schwarz-Weiß-Fotografie und die sehen heute noch aus wie eine Eins, mehr oder weniger. Mhm. Und es gibt ja so ganz viele andere Bilder, also die ich zum Teil auch selber gemacht habe, die man irgendwann mal im DM ausgedruckt hat, die dann nach ein paar Jahren schon so ein bisschen verblassen und man denkt, die Technik ist doch viel weiter und so weiter, aber man merkt eben, was damals passiert ist, das war schon auch besonders. Das war jetzt sehr weit ausgeholt und nicht so wirklich auf den Punkt, aber ungefähr so wie der Schlag von Ali, es war so ein bisschen die Phantomerklärung, warum das vielleicht ein ikonischer Moment war, aber viele Ali-Fotos, glaube ich, haben eben genau das, dass sie ikonisch sind und besonders in jedem Fall.
Also bei kaum einem anderen Sportler vermengen sich dann wahrscheinlich auch Mythos und Wahrheit. Ich habe jetzt gerade überlegt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber bei der Beerdigung von Ali hat Billy Crystal eine Viertelstunde lang eine unfassbare Rede gehalten. Also ich hoffe nicht, dass ich vor Billy Crystal sterbe, weil er sehr, sehr alt ist, aber wenn doch, dann möge er bitte meine Eulogy halten. Und da hat er diesen Spruch gemacht, I'm so fast. Wenn ich den Lichtschalter ausschlage, bin ich vorher im Bett, bevor es dunkel wird. Und da habe ich jetzt kurz überlegt, ist das ein Originalzitat Ali oder ist es dann doch eher eine Persiflage von Billy Crystal? Aber da kommt so vieles zusammen, diese Geschichte.
Das ist ein Originalzitat natürlich. I wrestled with an alligator und tussled a whale und so weiter. Also diese Geschichten, das ist alles original und diese, ja, das stimmt. Also da diese Beerdigungszeremonie, alleine da die Nerven zu behalten vor so vielen Leuten, nicht anfangen müssen zu weinen, so geht es einem ja beinahe, wenn man dazu hört. Also die Rede so halten zu können, die Geschichten so zu erzählen, dass Menschen, die eigentlich sehr traurig sind, dann doch auch zwischendrin mal lachen können und man dennoch eben diesen festlichen Charakter nie verlässt. Das ist wirklich eine ganz große, ja, ganz große Rede. Und ich habe die ehrlicherweise auch dieses Jahr schon 2 oder 3 Mal wieder gehört, weil es immer wieder interessant ist und man denkt immer, ich bin immer wieder überrascht, wie er das macht und was er da macht und auch sehr schöne Geschichten.
Timing ist alles. Bevor wir zu Octagon 80 kommen, wo wir uns am Samstag dann hoffentlich auch persönlich endlich mal wiedersehen, Tobias, eine Frage noch. Gibt es irgendwas dieser Tage im Boxen? Ich höre, ich höre gar nichts eigentlich, aber was würde uns, wir haben ja letztes Mal, glaube ich, gesprochen, nach dem Tod von Ricky Hatton, was seitdem geschah, würde man da sagen, bei amerikanischen Serien. Gibt es irgendwas im Moment, das die Boxwelt wirklich in Beschlag nimmt?
Die deutsche Boxwelt in jedem Fall. Agit Kabayel, The Homecoming Anfang Januar in Oberhausen, ja, tritt er endlich mal wieder auf deutschem Boden sozusagen an, nahe seiner Bochumer Heimat ja auch. Und ich habe gelesen, ist auch schon ausverkauft, also relativ schnell in den Verkauf gegangen oder kann noch nicht lange her, ich glaube 10 Tage irgendwie wurde das angekündigt. Zack, war die Halle ausverkauft, die ja nicht die kleinste ist. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen momentan das, worauf das Boxen in Deutschland zumindest schielt und hofft und dann eben auch mal schaut, wie es da weitergeht. Dann hat Alexander Usyk seinen WBO-Gürtel zurückgegeben, ist also nicht mehr Undisputed Champion im Schwergewicht. Was bedeutet das möglicherweise für den Kampf, also nicht für den Kampf jetzt von Kabayel, aber dann den nächsten geht es dann um den Titel bereits in der Form und dann würde ich sagen, für alle, die etwas, den Herrn Joshua zugewandt sind.
Ah ja, das war's.
Ob Jake Paul und Anthony Joshua. Was denn das dann?
Das war's.
Dezember. Das ist natürlich schon. Es ist interessant auf der einen Seite, weil ich für mich steht da Desaster eigentlich drüber, weil entweder also je nachdem wer da schwer K.O. geht. Als Ex-Schwergewichtsweltmeister wäre es ja absolut unvorstellbar eigentlich gegen einen YouTuber zu verlieren. Es ist nicht unmöglich, ehrlicherweise. Und auf der anderen Seite könnte es für die Gesundheit von Jake Paul auch schwierig sein. Also Anthony Joshua ist halt ein Schwergewichtskaliber, der hauen kann. Frag nach bei Francis Ngannou, der ja auch gut aussah gegen Tyson Fury und ihn am Boden hatte und eben auch eine Kampfsport Granate ist und im MMA eben doch einiges auf die Kette gebracht hat und der dann eben auch schwer K.O. ging, weil wenn Joshua richtig in der richtigen, wir haben gerade das Wort Timing gehabt, Timing und die richtige Balance hat und die richtige Distanz, dann wird Weihnachten nicht ohne Kopfschmerzen im Hause Paul gefeiert werden können oder im besten Falle sind es nur Kopfschmerzen und das ist so ein bisschen, es hat so ein bisschen was von Autounfall, man will nicht so wirklich, aber man schaut doch hin. Ich glaube, das trifft ja häufig mal zu, aber auf diesen Kampf ganz besonders.
Ich hoffe, dass der kompetente Kommentar von wem auch immer das überträgt, in deine Hände gelegt wurde.
Das wird Netflix übertragen und Netflix hatte ja den Riesenerfolg mit Jake Paul gegen Mike Tyson.
Ja, kommentiert von Tobias Drews.
Kommentiert unter anderem von Tobias Drews, genau. Und der Erfolg war so groß, dass sie danach entschieden haben, keinen deutschen Kommentator mehr zu brauchen für die weiteren Kämpfe, die sie bislang übertragen haben. Also es war ein bisschen eigenartig, weil man immer hörte, das lief super, also wirklich überall und in allen Bereichen und zwar top, top, top und Lob und Schulterklopfen und so weiter und aber jetzt machen wir so ohne deutschen Kommentar. Bisschen traurig, ehrlicherweise, weil ich glaube, dass da schon auch Chancen gewesen wären. Gerade jetzt, also dieser Kampf ist natürlich, würde ja die Weihnachtsgeschenke nochmal anders ausfallen lassen können. Aber vor allen Dingen auch Frauenkampf, den wir da hatten. Serrano gegen Taylor war ja der Vorkampf von Tyson seinerzeit. Auch ein Superkampf, der beste Boxkampf natürlich auf der Karte. Dann gab es den Rückkampf. Da hatte ich gedacht, das wäre doch wirklich schön. Man könnte aus New York oder wo das herkam, eine tolle Übertragung machen. Deutschland, Frauenboxen, Regina Halmich. Es gibt so viele Geschichten, die man damit verknüpfen kann, auch PR-technisch, was also auch dem übertragenden Sender oder Streamingdienst ja durchaus hätte helfen können. Die Entscheidung ist für mich nicht nachvollziehbar, aber ja, so ist es anscheinend heutzutage und dann wurde das so entschieden. Deswegen habe ich da wenig Hoffnung, dass der Kampf auch mit deutschem Kommentar läuft, aber anschauen wird man ihn sich natürlich trotzdem und demzufolge, ja, so sieht's aus im deutschen Boxen gerade. Schwierige Zeiten.
Samstag, 22. November, 18 Uhr, SAP Garden in München, Octagon 80. Und ich kann es mir nicht verkneifen, aber ich, no jokes with names, Tobias. Aber als Österreicher werde ich mir wahrscheinlich mein Ronald Paradeiser T-Shirt anziehen, weil es ist der gute alte Paradeiser in Wien, die Tomate, wer es weiß, es ist großartig. Aber es gibt andere Highlights, glaube ich, zu wissen, zu lesen. Es gibt einen Titelkampf zum Beispiel.
Es gibt einen Titelkampf. Ja, es sind interessante Fights, das muss man schon sagen, das in jedem Fall. Und der Paradeiser an sich, ich meine, ja, auch ein guter Kämpfer übrigens. Also, und wenn man so einen Namen hat, dann muss man natürlich auch ein bisschen damit hausieren gehen. Anders geht's ja in dem Falle gar nicht. Also, wir haben da schon einiges im Programm. Klar, also meine Titelkampf ist Attila Korkmaz aus Berlin. Super interessanter Kämpfer, der im Hauptberuf ja so Programmierer ist und dann eben nebenher einer der schon interessantesten Kämpfer, die in Deutschland so rumlaufen. Ein bisschen unter der Wahrnehmung vielleicht bislang gewesen, aber das wird sich hoffentlich dann am Samstag ändern können, wenn er den Titel im Leichtgewicht holen kann. Christian Jungwirth, dem muss man, glaube ich, nicht nochmal vorstellen. Das ist der ganz große Name, der trifft auf den UFC-Veteran Niklas Stolze. Auch das, ein Titelkampf ohne Titel, wenn man so will, aber auf jeden Fall natürlich ein Mega-Duell. Der Münchner Alexander Popek gegen David Hoschek mit dabei, ein Freund Paradeiser gegen einen Brasilianer. Wir haben Hafeni Nafuka aus München, der mit an Bord ist, Michael Degaschek. Also es sind interessante Namen dabei. Ich gehe jetzt die ganze Karte nicht durch, weil wir dann am Ende wahrscheinlich doch auf zu viele Namen kommen und man sich die alle nicht merken kann. Aber die Kurzform dessen, was ich zu sagen versuchte, ist, es lohnt sich ab 18 Uhr oder schon 17:30 in dem Fall bei RTL Plus einzuschalten, den Stream mitzuerleben oder vielleicht sogar noch vorbeizukommen. Ein paar Resttickets gibt's noch und dann sieht man dich unter anderem ohne Adi im Hintergrund, aber mit Paradeiser-Shirt. Alleine das sollte ja die Möglichkeit sein, der Grund sein, da hinzukommen.
Und bitte nicht im Oktagon. Das wäre ein sehr, sehr kurzes Vergnügen. Für niemanden wäre das ein Vergnügen. Nicht mal für meinen Gegner, der mich nach 4 Sekunden ausnockt, weil der denkt sich, was mache ich mir überhaupt die Mühe? Jetzt hatten wir, ich glaube, vor circa einem Jahr in der Nachbetrachtung auch drüber gesprochen, dass in den USA es mit Ronda Rousey ja die erste gegeben hat, auch Frau, die richtig, ja richtig Kohle gemacht hat auch damit. Vermute ich, hoffe ich für sie, dass sie richtig Kohle gemacht hat. Und ich meine, vor einem Jahr hast du gesagt, ja, Frauen sind noch nicht so weit. Im übertragenen Sinne, nicht böse gemeint, aber es ist einfach noch nicht die Breite in der Dichte da, wie Berti Vogts vielleicht gesagt hätte. Ist da was im Entstehen oder ist das in Europa zumindest wirklich im Moment eine rein männliche Angelegenheit?
Also ich hoffe, ich habe das ein bisschen anders ausgedrückt.
Nein, du hast es viel charmanter formuliert. Ich
hatte ein klein bisschen Angst gehabt und gedacht, hoppla, nicht, dass ich da... Nein, also es ist halt so, das ist ja im Boxen nicht großartig anders. Es gibt herausragende Sportlerinnen, gerade schon erwähnt, Katie Taylor, nehmen wir mal die als Beispiel. Das Problem ist natürlich, es gibt nicht ganz so viele in der Rangliste dann, die man da boxen kann. Also es gibt insgesamt weniger aktive Kämpferinnen und demzufolge ist das natürlich eine etwas schwierige Grundkonstellation, also sprich dann auch wirklich die Kämpfe hinzubekommen und so weiter und so weiter. Auf der anderen Seite kann man, und das hat Octagon ja bereits gezeigt, es gibt ja gerade Alina Dalaslan, ungeschlagen aus Stuttgart, hervorragende Kämpferin, die da wirklich gerade auf dem Weg ist zum Superstar. Ich glaube, das kann man wirklich so sagen und die dann eben auch in diese Kategorie Ronda Rousey sicherlich vordringen könnte. Katharina Dalista war eine Championess von Octagon, die auch wieder nochmal angreifen wird. Also da zeigt sich ja, dass es durchaus Frauen gibt, die da Führungspositionen übernehmen können sozusagen in diesem Kampfsportbereich und da eben dann auch zeigen, was sie auf dem Kasten haben und dass das eben dann auch vom Publikum her durchaus angenommen wird. Wie gesagt, zuletzt Übertragung Octagon aus Köln, da war ja Dalaslan eben auch mit in der Free-TV-Übertragung, also siehe da, es funktioniert und natürlich schaut man sich das gerne an und man sieht eben auch, dass es sportlich natürlich da überhaupt nicht hinterher hinkt. Allerdings, Ja, die Breite ist eben in dem Falle noch nicht so da, entwickelt sich aber. Und das ist eigentlich das Spannende dran. Das war ja auch so dieser Effekt von Regina Halmich. Da sieht man jemanden, der das macht, dann wollen viele das eben auch machen. Manche können es auch einigermaßen gut und dann geht das eben so weiter. So hat es ja eben auch beim Frauenboxen funktioniert, Amateurboxen ebenfalls. Dass wir am Anfang mal irgendwie 3 Gewichtsklassen hatten bei den Olympischen Spielen, nur mit Frauen. Jetzt sind es schon deutlich mehr geworden. Insgesamt auch mehr Länder, die da überhaupt Teilnehmerinnen abstellen. Also so entwickelt sich das, aber es dauert halt ein bisschen und die Zeit gilt es dann sinnvoll zu überbrücken. Deswegen sind es auch mehr Männerkämpfe und werden das sicherlich auch noch eine Zeit lang sein, aber das ist kein, das muss nicht so bleiben und ich denke mal, dass die Frauen da auch relativ schnell das ändern werden.
Okay. Wenn man dir gesagt hätte, Tobias, damals, als du, glaube ich, in St. Johann in Tirol dir ein Testspiel der Eintracht aus Braunschweig angeschaut hast, na pass auf, nach 12 Spieltagen sind wir nur einen Punkt und nur einen Platz hinter Fortuna Düsseldorf. Hättest du das damals als Erfolg empfunden? Und wie siehst du es jetzt?
Naja, ich hätte natürlich gedacht, Fortuna Düsseldorf steht auch viel weiter oben.
Ja, genau.
Mit dem einen Punkt dahinter hätte ich gesagt, das ist doch super, dann läuft die Saison so, wie ich es mir vorstelle. Jetzt bin ich natürlich enttäuscht und ein bisschen aufgeregt und viel zu nervös, weil ich nicht genau weiß, woran das eigentlich liegt. Also ich meine, die Erklärungsgründe oder Möglichkeiten oder Versuche sind ja vielfältig. Das ist halt wirklich auch ein schwieriges Thema. Ich glaube, dass Braunschweig trotzdem eine bessere Mannschaft hat, als man das da momentan sieht. Auch wenn die Statistik, wenn man da so ein bisschen reinschaut, dann natürlich schon einem nochmal so leichte kalte Schauer über den Rücken jagt. Aber ich habe noch die Hoffnung, dass es besser wird. Klar, wir haben viele Verletzte und all diese Dinge, die man dann immer sagt. Und dennoch ist es manchmal schon auch komisch zu sehen, dass man eben nicht immer versucht, da wirklich alles zu geben. Ich hätte mehr erwartet, hatte auch mehr erhofft. Es ging ja auch gut los, muss man sagen. Und wo waren sie, als Braunschweig im Pokal beinahe VfB Stuttgart schlug, weiß ich ja noch, auf dem Weg im Auto von San Francisco nach Las Vegas, im Radiostream das mitgehört und natürlich gedacht, das ist ja Wahnsinn, ja, wenn man da dann pausenlos noch ein Tor und noch ein Tor und du denkst, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt auf einmal doch nochmal rankommen und das ausgleichen und es war ja wirklich schön. Hat am Ende nicht gereicht. Aber dass jetzt aus den letzten Spielen so gar nichts mehr kommt, ist ein Trauerspiel. Und ich habe ein bisschen Sorge, aber ich werde natürlich am Freitagabend mein Trikot drunter haben, weil es ist ja gerade Pressekonferenz dann auch für Octagon. Da kann ich, glaube ich, nicht im Braunschweig-Trikot aufschlagen. Das würde keiner verstehen, zumal Attila Korkmaz aus Berlin kommt. Und ich habe heute gesehen, dass Hertha BSC ihm für den Titelkampf viel Glück wünscht. Da, glaube ich, mache ich mir keine Freunde, wenn ich da sozusagen beim Spiel Hertha gegen Braunschweig im falschen Trikot auflaufe vor Menschen, die wissen, wie sie mich auschoken innerhalb von 2 Sekunden. Also das trage ich drunter, aber am Herzen sozusagen und hoffe dann, ja, dass da was geht und dass jetzt die Aufholjagd kommt und dass unser Trainer Heiner Backhaus da die richtigen Worte und die richtige Mannschaft findet und dann wird hoffentlich in 26 alles gut. Das ist ja immer nur der Versuch, weiter träumen zu können, ja, wieder so ein bisschen Hoffnung zu haben, dass man sagt, vielleicht wird's eine ruhigere Saison oder irgendwann mal ruhiger oder irgendwann mal so, dass wir die Punkte haben, dass man nicht immer bis zum letzten Spieltag oder noch darüber hinaus Angst haben muss.
So ist es in Braunschweig. Also am Wochenende Octagon 80 im SAP-Garten. Tobi hat ja gerade gesagt, es gibt noch Restkarten. Ich war letztes Jahr dort. Ich freue mich auf dieses Jahr. Wir machen eine kurze Pause. Danke, Tobias. In der Big Show 736.
Ja, hallo, hier ist Lennart Kempner und ihr hört gerade Sportradio 360.
So, Herrschaften, es ist die Big Show 736, Sportradio 360. Und zum einen hat mir Eddie Mielke gesagt, blauer Himmel in Bremen. Aber Eddie, deine Frau hat auch den Winter kennengelernt heute früh.
Ja, die musste nämlich das erste Mal richtig die Scheiben freikratzen am Auto. Also es ist kalt, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, hier ist dann so ein Tag mit strahlenblauem Himmel und kalten, knackigen Temperaturen mal deutlich lieber als 7 Grad plus und nass, grau und dunkel, herbstlich. Also da kann ich sehr gut mitleben. Schaue ich aus meinem Arbeitszimmer Und freue mich, dass ich gleich mal vor die Tür gehe.
Ja, das ist in München anders. Da möchte man nicht vor die Tür gehen. Aber die spannende Frage ist doch, Stefan der Voice Heinrich ist zurückgekehrt. Du hast mir nur geschrieben, der Voice aus Übersee. Ich dachte, du bist vielleicht in Macau, aber du warst gar nicht in Macau. Was hat dich am letzten Wochenende wahrscheinlich beruflich in der US of A getrieben?
Ich wollte jahrzehntelang mal bei der Oscar-Verleihung dabei sein, im Chinese Theater in Los Angeles. Das hat nie geklappt. Diesmal ist es ja zweigeteilt, jetzt seit ein paar Jahren. Diesmal hat es geklappt. Aber die Hauptveranstaltung natürlich immer Ende Januar, Anfang Februar. Diesmal gab es einige Ehren-Oscars zu verleihen. Das haben sie natürlich geteilt, damit sie mehr Airtime haben, damit sie mehr Promotion kriegen. Und diesmal hat Tom Cruise den Ehren-Oscar für seine Karriere bekommen. Und da bin ich eingeladen. Ich kenne den Tom Cruise tatsächlich und sein Management seit den Drehtagen Days of Thunder in Daytona. Da war ich durch Zufall gleichzeitig da. Und dann haben die gesagt, oh, European Journalist, not bad. Paramount Pictures presents and proudly invites you. Und dann habe ich Tom Cruise kennengelernt. Musste immer dauernd meinen Kopf nach unten senken, weil der ist so klein, das glaubt man alles gar nicht. Hat ein bisschen was vom Vorgartenzwerg. Aber ist immer noch extrem fit wie ein Totschuh. Das ist unglaublich, dieser Typ. Ist jetzt Anfang 60, macht seine Stunts tatsächlich alle noch selber. Also drahtig ist der, fit ist der. Und das war wirklich tolle Veranstaltung. Ich war tatsächlich da mal im Chinese Theater. Musste mir dann tatsächlich einen Frack auch noch ausleihen, was aber rund um diese Location gibt es hunderte von Geschäfte, weil die natürlich seit Jahren wissen, dass da großer Bedarf ist im Fall von Feierlichkeiten. Und es gab dann auch noch einen Abend, einen Erinnerungsabend an Robert Redford und mit dem bin ich über 5 Ecken verwandt. Der ist ja dieses Jahr leider gestorben und da bin ich auch eingeladen gewesen. Insofern war es mehrfach interessant und wichtig, da zu sein. Und ich habe tatsächlich dann, was Motorsport angeht, ich bin ja nicht nur Cineast, sondern natürlich auch wegen Motorsport oft unterwegs, John Force, ich weiß nicht, ob Eddie den kennt, den Namen wahrscheinlich schon, ist eine Dragster-Legende. Der ist jetzt mit 76 endgültig zurückgetreten, weil er vor einem Jahr einen sehr, sehr schweren Unfall hatte. Das hat bei ihm, glaube ich, dann bei der Krankenkasse auch nicht so richtig bezahlt. Er ist abgeflogen bei knapp über 500 Kilometer pro Stunde bei einem Dragster-Rennen in Riverside und hat sich da traumatische Kopfverletzungen, Hirnschäden, war jetzt extrem lange in medizinischer Behandlung. Und jetzt haben die Ärzte ihm gesagt, du weißt ja was, Dragster-Rennen, lass es mal. Und er hat jetzt tatsächlich eingesehen, dass das im zarten Alter nach 16 Titeln und 100, ich weiß nicht, Trillionen NHRA Dragster-Siege jetzt Sinn macht, vielleicht tatsächlich auf die Ärzte zu hören. Und aufzuhören, er hat ja sein eigenes John Force Dragster-Team auch noch, in dem unter anderem seine Tochter sehr erfolgreich ist in der Top-Fuel-Klasse. Also das wird er weitermachen, Geld wird weiter regnen. Er ist längst auch in der amerikanischen Ruhmeshalle des Motorsports, schon vor 15 Jahren wurde da gewählt. Also insofern ist da alles in Ordnung, aber ich habe mich mit dem tatsächlich nochmal getroffen, weil ich zu Beginn meiner Redakteurszeit bei Automotorensport noch als Volontär mal eine Geschichte über ihn machen durfte und seitdem ist die Verbindung nie so ganz abgerissen und ich habe ihn ein paar Mal bei Dragster-Rennen auch besucht und jetzt war ich eben in L.A. und habe mitbekommen, dass der sich verabschiedet vor amerikanischen Journalisten und habe mich da einfach eingeklinkt. War auch ein beeindruckend, denn der Typ ist schon sehr ungewöhnlich.
Muss die
also
Frage.
Sowas kenne ich nicht, Dean. Das muss ich direkt mal gleich klarstellen. Also mit Robert Redford verwandt und mit Tom Cruise bekannt. Ich habe nur Motorräder in Valencia gemacht.
Ja, das war aber auch gleich. Geil. Ja, dazu kommen wir aber gleich, Eddie. Aber die Frage ist doch, gibt es denn oder welchen Film jetzt motorsportdisziplinenübergreifend, welchen Motorsportfilm hast du denn auf deiner Liste ganz oben? Also ich sag, mir hat Rush gut gefallen. Mir hat sogar, ich schäme es mich zu sagen, mir hat auch dieser Formel-1-Film, ich weiß, es war eine Werbeveranstaltung für die Formel 1, mir hat der gar nicht mal so schlecht gefallen. Eddie, hast du einen Film, wo du sagst, okay, das bildet richtig das ab, was mir am Rennsport gefällt?
Ja, und zwar über allem Senna. Ganz klar und deutlich. Also da geht nichts drüber. Das ist für mich beispielhaft und ein Meisterwerk.
Also dieses von diesem Asif Kapadia, der auch den Maradona-Film gemacht hat, wo es eigentlich unkommentiert um die Karriere von Senna geht. Ist das der?
Richtig.
Okay. Ja, habe ich gesehen. Kann ich nur empfehlen. Ja, also Filme.
Also vielleicht noch ganz kurz von mir. Bei mir ist es ein bisschen weiter zurück. Der Steve McQueen-Film Le Mans. Das war bei mir der große Auslöser. Es war ja Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, als ich in Österreich, Schrägstrich österreichischen Vorland in Deutschland, in Lindau am Bodensee bei Pflegeeltern war. Und die ganzen Jungs dort, die waren total auf Jochen Rindt fixiert. Und wir haben dann immer Fußball gespielt auf dem Stoppelacker. Transistorradio in einem Baum versteckt, oben in sozusagen zwei Zweigen, dass der nicht unten war und vom Ball getroffen wurde. Und da war immer ganz laut am Sonntagnachmittag, während wir Fußball gespielt haben, die Radioübertragung Formel 1. Und da habe ich mitbekommen, oh, Jochen Rindt muss irgendwie was Wildes sein, wenn die ganzen größeren Fußballspieler, die 15-, 16-, 17-Jährigen, den so geil finden. Dann habe ich mich auch damit mal angefangen, ein bisschen zu beschäftigen. Habe mir mal eine Motorsportzeitung gekauft und so ging das bei mir los. Und dann kurz danach kam ja tatsächlich in die Kinos dann der Film von Steve McQueen über Le Mans. Der heißt einfach nur Le Mans. Ist natürlich jetzt ein historisches Relikt, ist gar keine Frage. Aber dass die da Bilder tatsächlich aus dem echten Rennen gezeigt haben, dass die da einen Porsche umgebaut haben, der tatsächlich eine ganze Weile im Rennen mitgefahren ist, um original und authentische Rennaufnahmen zu bekommen, das war damals ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass die Kameras da wahrscheinlich schreibtischgroß waren. Die also noch in die Rennautos reinzubekommen, war ungewöhnlich. Und Steve McQueen hat unglaublich viel eigenes Geld da rein investiert, hat sich fast komplett verschuldet, um diesen Film tatsächlich drehen zu können, denn die amerikanischen Filmstudios waren nicht so überzeugt, dass das funktioniert, haben nur ein bisschen Geld gegeben, er wollte den dann so gut wie möglich zu Ende bringen, hat sehr viel eigenes Geld investiert, das hat sich am Ende für ihn gerechnet, nicht nur, weil das eben ein Meisterwerk geworden ist für Motorsportfans, sondern weil er tatsächlich damit dann auch ordentlich Geld noch zurückbekommen hat.
Immerhin
ist das. In der Tat auch auf meiner Liste der Meisterwerke, was mit Motorsport zu tun hat. Ist einfach ein geiler Film.
Ja, muss ich mir im Streaming-Dienst meines Vertrauens mal anschauen. So, Marco Bezzecchi, das Wochenende hat er abgeschlossen, die allerletzte Zielflagge. Eddie für Marco Bezzecchi am Wochenende. Ich habe verzweifelt gesucht, Pecco Bagnaia, aber natürlich, den hat es gleich mal rausgeschmissen, relativ früh. Ja. Eddie, war das schon das Highlight oder was haben wir am Wochenende tatsächlich in Valencia, was hat sich noch entschieden, so rumgefragt?
Also es hat sich zum Beispiel entschieden in der Moto 2, dass es den allerersten brasilianischen Weltmeister überhaupt auf zwei Rädern gibt mit Diogo Moreira, dem LCR Honda MotoGP-Aufsteiger, pünktlich, da kann man dann auch wieder die Marketingmaschinerie anschmeißen, pünktlich vor dem Comeback eines MotoGP-Renns in Brasilien in der Saison 2026 wird ein Brasilianer in der Moto 2 Weltmeister und steigt zu LCR Honda in die MotoGP auf. Also das ist auch fast schon wieder Hollywood, die Geschichte mit Diogo Moreira. Es hat noch nie einen Brasilianer gegeben vorher, habe ich gesagt. Brasilien, das wissen wir alle, nicht nur durch Ayrton Senna, ist ein motorsportverrücktes Land. Die MotoGP geht zurück nach Brasilien nach langer, langer Pause und jetzt haben sie einen Weltmeister. Also das ist natürlich schon mal perfekt. Und ansonsten war es, wie fast immer in Valencia, nach einem Jahr Pause aufgrund der Flutkatastrophe in Valencia im Vorjahr, war es ein Fest des Motorsports. Es war ausverkauft, es war pickepacke voll und zwar nicht nur am Sonntag, sondern auch schon am Samstag die Tribünen im Qualifying und beim Sprintrennen der MotoGP. Da passte nichts mehr rein und wer Valencia kennt, diese Stadion, ähnliche Atmosphäre, die haben ihre Stars nochmal ordentlich gefeiert. Marc Marquez, der war auch da, der hat ordentlich was gemacht mit dem Publikum, der hat sich da präsentiert, hat natürlich auch seinen Pokal dann am Sonntagabend auf der Gala abgeholt. Aber was vor allen Dingen passiert ist, war halt Marco Bezzecchi, das war sein bereits dritter Saisonsieg mit der Aprilia. Wir wollen ja nicht vergessen, dass Marco Bezzecchi eigentlich hinter Jorge Martin, dem Weltmeister, bei Aprilia als klare Nummer zwei geplant war. Und dann hat sich eben halt Jorge Martin die Verletzung zugezogen. Ja, Marco Bezzecchi ist mal ordentlich in die
in die Bresche gesprungen, denn der ist in der WM auch noch an seinem Freund Pecco Bagnaia vorbeigegangen. Das ist Pedro Acosta auch noch gelungen, denn Pecco Bagnaia schloss dann nach dem von Johann Zarco ausgelöste Sturz die WM nur als WM-Fünfter ab. Das ist natürlich eine herbe Klatsche für Pecco Bagnaia. Aber Marco Bezzecchi hat die Ambitionen unterstrichen. Im Übrigen nicht nur er alleine, auch Raúl Fernández. Doppelsieg für Aprilia. Aprilia so gut wie noch nie in der WM-Tabelle. Marco Bezzecchi mit der Aprilia so gut wie noch nie in der WM-Tabelle. Es gab nämlich noch nie einen Aprilia-Fahrer, der drei Saisonsiege auf sein Konto geschafft hat. Und es gab auch noch nie einen Aprilia-Fahrer, der in der WM-Tabelle auf Platz 3 ankommt. Ja, und damit habe ich große Hoffnung, dass wir 2026, wenn Marco Bezzecchi, der im Übrigen sich bei uns bei Sky im Programm auch noch als überaus sympathischer Typ präsentiert hat, aus der VR46-Akademie, natürlich Marco Bezzecchi kommt ja aus Rimini, da haben wir einen Kandidaten, also ich behaupte mal, es wird schwer für Jorge Martin nächstes Jahr gegen Marco Bezzecchi. Und das Ziel von Aprilia muss sein, Ducati weiter zu ärgern. Und mit Marco Bezzecchi haben sie aus meiner Sicht einen realistischen Titelkandidaten.
Jetzt hat The Voice Ducati, Alex Marquez hat den Sprint gewonnen. Marc Marquez ist verletzt, kommt dann natürlich zurück auf Ducati. Aber dennoch, also jetzt wo Marquez nicht da war, der ältere Marquez nicht da war, da haben wir doch ein paar andere Marken, mit Ausnahme von KTM, dünkt mich aber auch andere Marken gewonnen. Erwarten wir im nächsten Jahr in der MotoGP dann ein enger zusammengerücktes Feld oder erwarten wir, dass der große Meister zurückkommt, hoffentlich gesund und dann halt wieder so dominiert, wie er in diesem Jahr dominiert hat?
Es ist wahrscheinlich zu befürchten, da bin ich auch mal gespannt, was Eddie gleich sagt, aber es ist zu befürchten bei der Stärke von einem Marc Marquez. Wir wissen, dass der fast immer noch Reserven hatte. Glaube ich, dass der auch wieder die klare Nummer 1 sein wird. Ich habe allerdings auch die Hoffnung, dass tatsächlich durch die Morgenluft, die jetzt diverse andere Fahrer und eben auch Hersteller gewittert haben in den letzten 7-8 Rennen seit der Verletzung, also Sprint- und Rennwochenende zusammen, dass die jetzt merken, Mensch, da geht was, der Knoten ist jetzt geplatzt. So wie bei Marco Bezzecchi, der jetzt tatsächlich die letzten Rennen nochmal ordentlich abgeräumt hat. Man hat es auch an der Körpersprache auf dem Motorrad gemerkt, der hockt da locker drauf, der weiß inzwischen, was er kann. Das Team steht hinter ihm. Seit Massimo Rivola tatsächlich der Ex-Formel-1-Manager bei Aprilia am Zepter ist, geht vieles in die richtige Richtung. Und ich glaube tatsächlich, dass dann auch ein Jorge Martin sich zwar wird sputen müssen, aber ich glaube schon, dass die sich gegenseitig auch ein bisschen anstacheln werden, Marco und er. Also ich glaube, mit Aprilia ist wirklich zu rechnen, zumal die ja auch mit anderen Fahrern in diesem Jahr noch gewonnen haben. Ich glaube, da ist einiges richtig gemacht worden. Bei KTM fehlt so der letzte kleine Schritt. Sie wissen aber ganz genau, Pit Beirer und Co., wo das Problem ist. Sie kriegen oft die Kraft hinten nicht auf den Boden und sie gehen mit den Reifen, vor allem über die lange Renndistanz am Sonntag, noch zu hart um. Sie müssen da ein bisschen mehr Reifen streicheln. Da haben sie jetzt, der Eddie hat es ja auch gerade schon angesprochen, am Testtag, den wir gerade hatten, auch intensiv dran gearbeitet. Also sie wissen genau, wo sie arbeiten müssen. Das werden sie jetzt in den nächsten Monaten auch tun, nachdem ja jetzt auch klar ist, KTM ist gesichert, die Zukunft, es ist klar, nach den Turbulenzen des letzten Winters kann man jetzt in den nächsten Monaten intensiv und konzentriert arbeiten, das werden sie tun. Und man muss ja auch sagen, dass der Pedro Acosta inzwischen längst ein Siegeskandidat ist. Er hat es noch nicht geschafft, aber das waren auch wieder zwei fabelhafte Rennen, die er in Valencia gezeigt hat, am Samstag und am Sonntag. Mehr geht momentan da nicht. Ist das Maximale, holt er da raus. Und wenn die technisch jetzt noch einen Schritt nach vorne machen, ist der auch so weit, dass der vorne mit dabei ist. Der hat sich wahnsinnig stabilisiert in der zweiten Saisonhälfte. Nervlich sehr, sehr gut geworden. Und interessant wird jetzt dann auch natürlich noch sein, neben der Performance im nächsten Jahr auf der Strecke, was dann hinter den Kulissen passiert. Denn eine Menge Verträge, Eddie, laufen Ende nächsten Jahres aus. Und ich glaube, da wird es früh losgehen mit den Verhandlungen hinter den Kulissen für 2027.
Du, das geht jetzt schon los. Also Fabio Quartararo, MotoGP-Weltmeister, nach vielen, vielen Jahren Yamaha, der hat ja mehr als deutlich gesagt, dass er die Faxe dicke hat und dass er ein siegfähiges Motorrad von Yamaha haben will. Das war auch eine der Entscheidungen des Wochenendes, dass Yamaha dann das, was lange erwartet war, aber jetzt auch wirklich offiziell gemacht hat, dass nächstes Jahr zum ersten Mal vom reinen Vierzylinder abgewichen wird im Hause Yamaha. Man wird definitiv mit dem V4-Motor in die Saison gehen. Das Motorrad ist auch am Dienstag und auch gestern, gestern allerdings hinter verschlossenen Türen, getestet worden. Und Fabio Quartararo hat da ganz klar in Richtung Yamaha gesagt, Jungs, da muss was passieren, wenn ich nochmal bei Yamaha verlängern soll. Also ich behaupte mal, diese Silly Season hat schon angefangen, im Grunde genommen. Auch die Diskussion um Pecco Bagnaia, das geht natürlich nicht, dass ein zweifacher Weltmeister nur WM-Fünfter wird und eine absolute Seuchensaison hat. Bei Ducati hat man natürlich noch etliche andere Fahrer unter Vertrag, wie Alex Marquez, wie Fermin Aldeguer, der ja auch schon in diesem Jahr ein Rennen gewonnen hat, als 20-Jähriger, muss man sich mal vorstellen. Also hier am Auswahl auch Nicolo Bulega, der Superbike-Vize-Weltmeister, der in Zukunft ja dann für die 2027 zu erwartenden 850 Kubikzentimeter Motoren viel MotoGP-Entwicklungsarbeit wird leisten müssen, der gehört da auch zu. Also Ducati hat Alternativen. Alles in allem war es eine tolle Saison. Kann man sich im Übrigen auch noch bei uns anschauen. Die Kollegen produzieren gerade in München bei Sky einen großen Jahresrückblick. Da muss ich auch gleich rein in den Call, da werde ich nämlich zugeschaltet. Sonntag 9.30 Uhr und Sonntag 18 Uhr ist Premiere von diesem Jahresrückblick. Wer nicht alles mitbekommen hat, da werdet ihr nochmal upgedatet. Alles auf Sky Sport Mix, also Sonntag 9.30 Uhr und Sonntagabend dann nochmal um 18 Uhr. Wird aber über den Winter noch ein paar Mal wiederholt. Also da kommt dann unser großer Sky MotoGP Jahresrückblick 2025. Und ein Satz noch zur Saison im nächsten Jahr. Am Dienstag bei den Testfahrten war ja auch das erste offizielle öffentliche Debüt zu verzeichnen von Toprak Razgatlioglu. Ja, und was hat der gemacht? El Turco, der dreifache Superbike-Weltmeister, dieses Jahr mit BMW nochmal Superbike-Weltmeister geworden, obwohl die BMW mit Sicherheit nicht das beste Superbike-Motorrad war. Toprak Razgatlioglu ist nur 1,2 Sekunden bei seinem ersten öffentlichen Auftritt hinter der Bestzeit geblieben, war schneller als die Yamaha-Werksfahrer Jack Miller und Alex Rins. War natürlich auch schneller als Diogo Moreira, der auch ein gutes Debüt hingelegt hat. Aber was Toprak da gezeigt hat, mit nur 1,2 Sekunden Rückstand, obwohl er gar nicht richtig gepusht hat, das zeigt schon, dass der Türke eine ganz, ganz große Bereicherung werden wird im Reigen der MotoGP. Und das meine ich jetzt nicht nur auf der Strecke, sondern das meine ich auch, wenn man sich einfach mal anguckt, was bei dem auf Instagram los ist, was rund um den Bosporus für eine Verrücktheit und für ein Interesse auf einmal in Richtung Motorsport entstanden ist. Durch Toprak Razgatlioglu, den ich im Übrigen aus dem Yamaha R6 Cup Deutschland kenne. Da hat er nämlich seine Karriere angefangen. Dazu kommt nämlich auch noch, dass der 29-Jährige auch noch ein begnadeter Typ ist. Den muss man einfach mögen. Also das ist so ein Highlight, auf das ich mich fürs nächste Jahr freue. Denn da haben ja viele erwartet, der wird sich schwer tun. Insbesondere mit dem Umstieg von Pirelli auf Michelin-Reifen. Nee, der wird sich nicht schwer tun. Ich prognostiziere, dass der nach 4-5 Rennwochenenden ganz vorne mitfährt. Wenn? Und das ist das große Fragezeichen, die Yamaha das hergibt.
Der Jahresrückblick der MotoGP bei Sky Sport Mix, er wird nicht nur zu Premierezeiten kommen, sondern er wird sicherlich jetzt in der Startenzeit öfter mal wiederholt werden. Danke, Eddie. The Voice bleibt bei uns. Stefan Eden kommt gleich dazu zur Formel 1.
Hallo, hier ist Fabian Ambüchen und Sie hören Sportradio 360.
Las Vegas Calling, sage ich nur. Ich sag's einfach mal so, in der Big Show 736 und Las Vegas ruft und ist natürlich unser Mann für Glitter und Glamour nicht weit, Stefan Eden, Formel 1.de. Grüß dich, Stefan.
Wunderbar, ein Feuerwerk in einer Begrüßung. Hallo allerseits.
Ja, ein Feuerwerk. Ah,
aber
ja,
es wird, hoffe ich dann doch nicht, lieber Stefan, der Fachmann für Glitter und Glamour, es wird jetzt kein Offshore-Powerboot-Rennen, oder? Die Bilder von gestern waren nicht erfreulich.
Die war nicht so toll, ja, das stimmt schon, aber ich glaube, die Wettervorhersage, die bessert sich. Tatsächlich habe ich am Dienstag die Wettervorhersage gemacht für unsere Portale und da hieß es noch, es würde schiffen am Wochenende. Dem ist jetzt nicht mehr so, also wir können die Rolle rückwärts machen, es bleibt alles trocken, zumindest Samstag, Sonntag.
Also es wäre natürlich der blanke Wahnsinn, wenn wir durch den Brasilien, durch das Brasilien Grand Prix Wochenende im Grunde genommen ohne einen Tropfen Regen gekommen wären. Und jetzt haben wir dann die Idee, dass wir in Las Vegas sind, in der Wüste, in Nevada und dort regnet es. Aber erinnere ich mich richtig, Stefan Ehlen, haben wir nicht in Las Vegas kühle Temperaturen, weil wir relativ spät fahren? Und heißen nicht kühle Temperaturen, dass wir auf jeden Fall mit George Russell beziehungsweise auch mit Kimi Antonelli, also mit den Mercedes, rechnen müssen? Das haben wir, glaube ich, gelernt aus diesem Jahr, isn't it?
Yes, it is. Okay. Tatsächlich ist es so, die Temperaturen liegen ungefähr bei 10 Grad oder drunter. Es war auch schon mal kälter, aber man sieht an diesem Wochenende schon die ganz dicken Jacken in der Formel 1. Und das bedeutet im Prinzip auch, die Reifen tun sich schwer, auf Temperatur zu kommen. Die Strecke an sich ist dann auch rutschig, also es wird schon so sein, dass man den einen oder anderen Fahrfehler dann auch sieht und die Nässe, die hätte dann quasi nochmal eine weitere Unwägbarkeit reingebracht, aber dem wird es ja wahrscheinlich dann zumindest im Qualifying und im Rennen dann nicht so sein. Aber ja eben, die fahren halt bei Nacht in Las Vegas, deswegen ist es da extrem kühl und das bedeutet halt vor allem, ja, die Fahrzeuge werden brutal rutschen. Und das bedeutet auch, ja, McLaren wird sich tendenziell schwerer tun als anderswo. Also, dass McLaren hier gewinnt, das ist jetzt nicht so hausgemacht wie sonst vielleicht auf anderen Rennstrecken. Also, ist vielleicht eine schlechte Nachricht für Oscar Piastri, weil wenn der endlich mal die Kurve kriegen würde, der müsste eigentlich Big Points machen. Aber wenn McLaren vielleicht nicht die Nummer 1 ist, wird es umso schwieriger.
The Voice, aber ist es nicht, braucht man nicht auch mal so ein Rennen? Weil wir haben ja normalerweise, wenn es nicht gerade... Na gut, in Spa, selbst auf dem Österreichring, kann es schon auch mal ein bisschen kühl werden. Früher mal der Nürburgring, auch jetzt nicht bekannt, dass da die Zuschauer verbrutzelt sind. Aber ich finde es ja ganz gut, dass wir auch mal hier ja eine Alternative haben, eben mal auch ein Rennen, wo sich die Teams ein bisschen anders einstellen müssen.
Ja, wir hatten an der Nürburgring Nordschleife, der Stefan als gewiefter Fachmann für Glamour und Geschichte weiß es auch. Wir hatten ja schon Nebelrennen auch bei der Formel 1 und ich erinnere mich in der Tat an ein DTM-Rennen, das war, ich glaube, im September mal. Da haben wir tatsächlich auf der Start- und Zielgeraden Langlaufski gemacht mit Dieter Quester. Der hat natürlich seine Ski dabei gehabt, war ja klar. Und haben also da nicht Rennen fahren können, sondern haben tatsächlich sind Langlauf gefahren bei der Start- und Zielgeraden. Nee, das war im Übrigen, das war im April, Mai, Anfang des Jahres, beim, ich glaube, zweiten DTM-Rennen. Das hatten wir auch schon mal. Aber ich finde es in der Tat gut, dass wir nicht nur bei sommerlichen Bedingungen oder frühlingshaften Bedingungen Formel 1 Rennen fahren. Man würde es jetzt unbedingt in der Wüste eigentlich nicht erwarten, aber jeder, der die Dakar auch schon mal mitgemacht hat, dabei war, ob nun als aktiver Teilnehmer, ob als Journalist, ob als Fan, weiß, auch in der Wüste kann es regnen. Natürlich kann es das. Und ich glaube, dass die Show ja sowieso jetzt in Las Vegas bei diesem Rennen im Vordergrund steht, mit diesem gigantischen Sphere, was ja nun auch wirklich einmalig ist. Ich hoffe tatsächlich, dass die Gullideckel halten. Das ist mal das Erste. Das wäre mir wichtig, dass die gut vielleicht verschweißt sind. Ich bin sicher, die werden sie nochmal die ganzen Schweißnähte kontrolliert haben. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt bei diesem letzten Tripleheader Schlag auf Schlag noch eine Menge Dinge haben, die so nicht zu planen waren von den hochprofessionellen Formel-1-Teams. Ob es jetzt das Las Vegas-Wochenende ist, ob dann tatsächlich Katar ist. Wir haben ja auch gesehen, dass Pirelli schon wieder reagiert hat und da gesagt hat, schon beim übernächsten Rennen, dem vorletzten Grand Prix der Formel 1, dass es einen Zweistopper geben muss. Also festgelegt bereits, dass die Reifen zweimal gewechselt werden müssen. Was allerdings, dort sehe ich das, wir hatten es ja in Monaco auch schon einmal, was ich glaube tatsächlich der Show einen Abbruch tut. Das finde ich nicht gut für die Formel 1. Wir haben bei der MotoGP den Reifenhersteller Michelin auch schon kritisiert in diesem Jahr, zu Recht kritisiert, weil er nicht in der Lage ist, Reifen zu bauen, die tatsächlich den Reifenluftdruck vorne gut halten. Deswegen hat man diese sehr ominöse und diskussionswürdige Regel eingeführt. Ich finde auch, dass man von einem Reifenhersteller in der Formel 1 erwarten kann, Reifen zu bauen, die eben auch dann auf so einer Rennstrecke funktionieren. Egal wie die Curbs sind und ob es da jetzt Mikroeinlassungen gibt in den Reifen, da muss man Reifen bauen, die das können. Und dass da die Teams quasi dann taktisch mit Handschellen vorgeführt werden, finde ich nicht gut. Das wird dem Rennverlauf nicht gut tun. Da bin ich einfach zu sehr Racer und das hat mich schon geärgert. Und wie siehst du es, Stefan, du auch?
Du, da gäbe es eine ganz pragmatische Lösung, einfach nicht in Katar fahren. Aus vielerlei Gründen.
Aus vielerlei Gründen. Wir wollen Moment, nicht politisch aber, werden, aber.
Ja, aber da dürfen wir doch in Saudi-Arabien erst recht nicht fahren.
Auch nicht,
ja,
klar.
Ja, müssen wir so machen. Übrigens, weil The Voice gesagt hat, wurde kritisiert zu Recht jede Kritik in der Big Show von Sportradar 360. Passiert natürlich mit vollem Recht und fundiert und überhaupt. Wie, Stefan Ehlen, wenn du jetzt der Rennleiter Andreas Deller von McLaren bist, wie muss es Lando Norris jetzt anlegen? Fährt er nur mehr in der NFL? Gibt es ja diesen schönen Term der Prevent Defense, also nur noch die Big Plays verhindern und im Grunde genommen auf Ankommen fahren. In der NFL ist die Erfahrung so, es funktioniert nicht immer. Und die Formel 1 ist ja auch gefährlich. Aber wie müsste Lando Norris, der muss ja jetzt eigentlich, er hat A, das Momentum, wenn es sowas gibt, aber hat er wahrscheinlich schon, er müsste doch jetzt sich eigentlich nur noch ausschließlich an Lando Norris orientieren und darf nichts mehr riskieren.
Du meinst Piastri, am Piastri orientieren?
Piastri, was habe ich gesagt? Lando Norris, ja, ist, du weißt, was ich meine.
Ich weiß,
also
was
Lando
du meinst.
Norris müsste Prevent Defense spielen. Das genau. Möchte ich sagen, oder nicht?
Ja, möchtest du sagen, wird man vermuten, macht aber wahrscheinlich nicht. Ich glaube, der macht ganz genauso weiter wie bisher. Der hat auch gesagt, er fährt quasi mit der Siegchance nach Las Vegas, mit der Siegchance nach Katar und der wird auch gewinnen wollen. Stand jetzt muss er sich ja nicht mal groß strecken, um gegen Piastri vorne zu sein, sondern das läuft einfach, so wie du gesagt hast, der hat da das Momentum auf seiner Seite und insofern muss er da jetzt auch gar nichts fürchten. Und rein rechnerisch ist es auch so, wenn der Piastri jetzt alles gewinnt und der Norris halt immer Zweiter wird, dann reicht's halt auch. Also riskieren muss er im Prinzip gar nichts und ich glaube, also Rennfahrer sagen immer wieder, sie tun den Teufel und gehen irgendwie vom Gas oder versuchen irgendwie auf Sicherheit zu fahren, weil das ist dann der Punkt, an dem es schief geht. Viele sagen immer, wenn du anfängst im Rennen weg von den 100% zu gehen und dann vielleicht nur noch 95% irgendwie zu fahren, dann schleichen sich Fehler ein, dann passiert dies und das und die Kleinigkeiten summieren sich dann auf. Deswegen glaube ich einfach, der Norris wird, wenn er die Chance sieht zu gewinnen, dann wird er das auch probieren. Und der Piastri im Gegenzug, der muss sich schon mal strecken, dass er überhaupt in die Reichweite kommt, in die Nähe von Lando Norris und dann wird man sehen, glaube ich. Insofern ist der Piastri ja auch ein gebranntes Kind, was strittige Situationen angeht, siehe Brasilien da, der Unfall, der ihm dann auch angelastet wurde mit einer Zeitstrafe. Ob er das denn jetzt trotzdem wieder riskiert und sagt, okay, letzte Chance, Harakiri-Manöver, das weiß man natürlich auch nicht. Aber ganz grundsätzlich glaube ich, der Norris, der hat eigentlich nichts zu befürchten. Der Max Verstappen ist ja auch raus aus der Verlosung, wenn man es ehrlich nimmt. Und eigentlich kann es für ihn nur noch grandios schiefgehen. Und bei der Form, die er aktuell hat, ich kann es mir nicht vorstellen.
The Voice, wird denn, also wenn es ums Renommee geht, wird denn dieser Grand Prix, der Sieg beim Grand Prix von Las Vegas, glaubst du, dass dieser Grand Prix die Chance hat, irgendwann mal auch nur die Hälfte des Renommees von Monte Carlo zum Beispiel, also jeder schimpft über Monte Carlo, aber ist es nicht die Triple Crown in Monte Carlo gewonnen zu haben, die Indy 500 und in Le Mans die 24 Stunden, also wichtig ist es dann trotzdem vom Renommee her. Denkst du, dass Las Vegas den Anspruch hat, in dieser Reihe
genannt zu werden? Den Anspruch haben sie bestimmt. Die Amerikaner sind bekanntermaßen ja immer...
Bescheiden in jeder Hinsicht.
Sehr extrem bescheiden, durch und durch. Das leben sie ja auch tagtäglich. Ob in Sport, Politik, ob in Wirtschaft, völlig egal, you name it. Ich glaube, dass sie den Anspruch schon haben. Sie haben auch eine Menge, wirklich, das muss man ihnen ja nun mal lassen, Liberty Media, auch da gibt es eine Menge berechtigte Kritik, aber sie haben wirklich Geld in die Hand genommen. Sie haben da ordentlich investiert, um die Kontrolle zu bekommen. Das haben sie auch geschafft. Und wenn wir uns erinnern, der Stefan weiß das auch noch, was wir da für eine Formel-1-Rennstrecke auf dem Superparkplatz in Las Vegas im Caesars Palace mal hatten in den 80er Jahren. Das war ein Desaster. Bei einem dieser beiden Rennen war ich vor Ort und war absolut schockiert. Das wäre in Kassel-Calden damals beim Flugplatzrennen der DTM professioneller abgelaufen. Wirklich. Und insofern muss man sagen, sie machen es jetzt schon mit ganz großen Kübeln und schütten da ordentlich Geld raus. Ich glaube auch, dass tatsächlich diese Anfangsprobleme, wie wir haben ja gerade schon erwähnt, Probleme mit der Sicherheit, Probleme tatsächlich mit den Kanaldeckeln. Das muss man alles lernen. Das war auch am Anfang in Monte Carlo nicht alles problemfrei. Aber ich glaube, dass das Renommee von Monte Carlo einfach über die Jahrzehnte historisch gewachsen ist. Und das wird Las Vegas als Glücksspielstadt so nicht erreichen können. Der Stefan war ja auch schon mal in Macau. Auch das so ein Glücksspielmetropole. Auch das ist ein besonderes Rennen mit einer besonderen Atmosphäre, mit einer besonderen fahrerischen Challenge. Das ist Las Vegas auch. Also du gewinnst Las Vegas nicht einfach mal so nebenbei. Das muss man ihnen auch lassen. Das ist schon eine tolle Strecke, wenn man bedenkt, was sie da hingebaut haben. Aber ich glaube, das ist ja genau das große Problem der Amerikaner. Sie haben keine Geschichte. Und dann würden sie die gerne kaufen und tun ja unglaublich viel, um sich da tatsächlich zu positionieren. Aber Las Vegas wird, das wage ich jetzt hier zu behaupten, in 30 Jahren nicht das Renommee in den Ruf von Monte Carlo bekommen. Das werden sie einfach nicht schaffen. Es wird ein sehr guter, sehr professioneller Grand Prix sein, mit tollen Konzerten, mit sehr viel Gegenwert für den Zuschauer. Das ist keine Frage. Service ist ein großes Thema in Amerika. Bin jetzt gerade aus Amerika wieder zurückgekommen und habe mich gleich gestern entschuldigt, dass ich in Deutschland angekommen bin. Weil egal, wo du bist, wirst du ja gleich wieder wirst angepöbelt und angemault von irgendwelchen Grenzern, die sagen, es kommt ja so spät hier an, ich muss noch arbeiten, so eine Scheiße. Das wirst du in Amerika so alles nicht erleben. Aber dieses große Image von Monte Carlo, das unverwechselbar ist, das ist genau wie das große Image von Le Mans und in gewisser Weise auch das große Image der 500 Meilen von Indianapolis, das werden andere Rennstrecken so nicht erreichen können. Das ist was Einmaliges. Und das ist, glaube ich, auch gut so, oder Stefan?
Ist auch gut so. Und wahrscheinlich würde das jetzt den Rahmen hier sprengen, aber es ist eine interessante Betrachtungsweise, glaube ich schon, wenn man dann denkt, wann ist denn ein Traditionsrennen, ne? Mhm. Weil die Benannten von der Triple Crown, die sind natürlich schon tatsächlich ewig alt, steinalt, möchte man sagen. Aber wenn man jetzt auch denkt, in der Formel 1, ein Grand Prix von Bahrain, der ist auch schon 20 Jahre alt und trotzdem hat man irgendwie den Eindruck, das ist noch so ein neues Rennen und kann keine Tradition haben und so weiter. Also daran sieht man mal, wie man das unterschiedlich einfach misst und messen kann. Und ja, Las Vegas, ich meine, ob es jetzt das Potenzial hat, so ein Klassiker zu werden, momentan ist der Vertrag ja relativ kurz bemessen. Auch interessant von der Formel 1, die verteilt ja eigentlich 14, 15, 10 Jahresverträge noch und nöcher gerade so. Aber Las Vegas lustigerweise nicht. Also vielleicht ist man da selber nicht ganz davon überzeugt, dass das jetzt so das Riesenpotenzial hat. Also warten wir mal ab. Bisher scheint es ja ganz gut zu passen für die Cash Cow. Und ja, was die Zukunft dann bereithält, mal gucken. Aber es ist jetzt auch so ein Rennen, glaube ich, das wird man jetzt nicht groß vermissen, wenn es nimmer stattfindet. Also das ist zumindest meine Meinung.
Na, es gibt diese eine Einstellung, finde ich, wo, wenn man hinter dem Auto ist, dann sieht man fährt auf das Mirage zu und in der Totalen sieht man dann das Vier. Aber ansonsten, das ist halt das Schöne am Tagesrennen von Monte Carlo. Es passiert zwar nichts, aber du weißt genau, wo du bist.
Ja.
Du bist unten am Hafen und dann fährst am Casino vorbei.
Wie der Bruder sagen würde, wo die Fischer ihre Netze immer zum Trocknen aufgehängt haben. Deswegen war es da immer nass. Deswegen ist mir Mehl rausgeknallt.
Der große Heinz Brüller. Ach ja. Naja, es ist auch mit dem Ernstl Hausleitner ist natürlich auch schön im ORF, aber Brüller, was habe ich mich über Heinz Brüller aufgeregt? Und ich habe jetzt übrigens, weil The Voice sagt professionell und überhaupt, bei Sky auf Kanal 203, also dort, wo der Motorsport läuft, war jetzt, glaube ich, der Dallas Grand Prix. Kann das sein, dass es in Dallas mal ein Grand Prix gab? Ich glaube
ja,
schon.
Einmal.
Und wann auch immer der stattfand und ich habe mir gedacht, es ist Wahnsinn. Also was damals in der Formel 1 nicht vorhanden war an Sicherheitsvorkehrungen, natürlich kein Safety Car, da haut es jemanden in die Bande rein und es wird relativ normal unter gelben Flaggen zwar aber weitergefahren und du denkst dir, ja, es ist viel passiert, aber eigentlich hätte noch viel mehr passieren können.
Mhm.
Wahnsinn.
Absolut.
Also ganz, ganz unglaublich. Wir freuen uns drauf, wir werden ein bisschen länger aufbleiben oder ein bisschen früher aufstehen. Je nachdem, mit Stefan Ehlen, mit Stefan der Voice Heinrich, für heute war es das mit Motorsport. Kurze Pause in der Big Show 736.